Sie hören einen Podcast von DRS1.
Hätte der Robert Hotz einen ganz normalen Beruf gehabt, oder man könnte fast sagen, eine ganz normale Existenz, dann würde er kaum in der Ukraine Spitäler und Schulen bauen, weil dann wäre er schon lange pensioniert. Aber der Zürcher Robert Hotz ist ein Jesuit, der sich in die Ukraine verliebt hat. Und weil es dort einen grossen Nachholbedarf gibt in Sachen Infrastruktur und Institutionen, ist er eben viel in der Ukraine und packt dort mit an. Der Martin Heule hat den Jesuit, Ex-Journalist und Spitalgründer Robert Hotz für seine Sendung getroffen. Sie hören jetzt DRS1 Menschen und Horizonte, heute mit dem Zürcher Jesuit Robert Hotz. Früher war er Journalist und hat unter anderem aus dem damaligen Ostblock berichtet, immer wieder auch fürs Radio. Jetzt ist er sehr häufig in der Ukraine, im Westen vom Land Lemberg, wie die Stadt auf Deutsch heisst, oder Lviv, um es auf Ukrainisch zu sagen. Und dorthin ist auch der Martin Heule gegangen und er hat sich vom Robert Hotz zu einem Spital erfahren, das kürzlich renoviert worden ist. Für die Renovation hat er, der Robert Hotz, das Geld auftrieben und überhaupt das Ganze organisiert. Die beiden sind also im Auto unterwegs und fahren über Besetzungssteine, respektive sie stehen immer wieder auch im Stau. Und der Robert Hotz erzählt von seiner Wahlheimat im Westen von der Ukraine.
Mir ist immer wieder aufgefallen, dass man in der Begegnung zwischen Ost und West nie richtig verstanden hat, dass der andere unter den gleichen Ausdrücken unter Umständen etwas völlig anderes verstanden hat. man hat auch die unterschiedlichen Mentalitäten zu wenig respektiert. Und das ist eigentlich jammer, schade. Ich habe jetzt gerade wieder zwei Arbeiten gemacht mit slawischer und russischer Mentalität. Und das ist dann eigentlich noch ganz lustig zum Lesen und Schauen und Hören, oder? Es gibt auch ein Brauchtum, das man respektieren muss. Und mir fällt immer auf, mit welcher Souveränität auch bei uns Leute, die im Osten anfangen zu arbeiten, sich darüber hinwegsetzen, oder? Bei uns hat sich das amerikanische Du eingespielt, weil immer im Englischen halt You ist, oder? Aber dass es da drum wo man auch also ganz genaue Formen gibt, das hat man hier nicht gemerkt. Und so sagt sich eben jeder jetzt Du, und das ist jetzt modern, dass es hier also ganz im Osten ganz vornehme, klare Formen gibt, wie man einander anspricht und wie man miteinander redet, wie der Niedere zum Höheren redet, dass da Unterschiede sind. Das hat doch ein Westler nicht, hat er nie gehört. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe auch Jahre gebraucht, bis ich überhaupt bei dem System durchgeschaut habe. Oder man sagt natürlich also, die trinken da, sind alles Trinker. Der Alkoholismus ist natürlich ein Problem. Der ist in ganz Skandinavien überall ein Problem. Überall in den Nordländern. Da spielt das Klima eine Rolle. Da spielt aber auch eine Rolle, was man meistens völlig übersieht, das Essen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich halt also im Osten auch leichter mal zu einem Alkohol greife als bei uns. Weil das Essen eben anders ist. Und je weiter man nach Norden kommt, da wird der Kohl immer wichtiger. Und der Kohl ist das Gemüse, das man am leichtesten kann aufbewahren. In diesen Gegenden, verstehen Sie, Kohl bringen Sie in einer Grube immer runter. Und der Kohl ist ein fantastischer Vitaminträger. Deshalb essen Sie so viel Kohl. Aber wenn Sie also den ganzen Tag Kohl essen, muss ich Ihnen sagen, danach trinken Sie dann auch gerne ein Glas Wodka dazu. Übrigens ist das Trinken von Wodka beim Essen, wenn man zusammensitzt, das hat bestimmte Regeln. Zum Beispiel ist es ganz klar, dass wenn ich jetzt jemanden einlade und es gibt also dann Wodka, dann wird der Einladende zuerst einmal die Eingeladenen begrüßen. Und dann ist es ebenso selbstverständlich, dass der Wichtigste von den Eingeladenen sich an Einladenden wendet und sagt, darf ich jetzt auch einen Toast machen, oder? Und dann kommt der dritte Toast und der ist automatisch für die Frauen. Da stehen die Männer auf, die Frauen bleiben sitzen. Das sind alles so Brüche, die wir bei uns ja gar nicht kennen und oft auch gar nicht zur Kenntnis nehmen. Obwohl sie unerhört wichtig sind. Ich kann Ihnen sagen, ich habe Toast gehört, die haben manche Philosophiestunde, die ich auch schon gehört habe, in Schatten gestellt, was da an klugen Sachen gesagt worden ist. Übrigens auch mit lockerer Benutzung von Puschkin oder von Goethe, mit Zitaten aus dem Faust und ich weiß nicht was. Also das ist alles andere als primitiv. Wir meinen nur, das ist primitiv, aber es ist es nicht. Aber dazu muss man eben das Land und die Leute und die Mentalität und die Umgebung kennen, bis man das irgendwie zu schätzen weiss.
Sie sagen, das ist eine sehr grosse Gastfreundschaft im Land.
Ja, das haben wir natürlich auch. Verstehen Sie, es haben verschiedene Faktoren, die Mentalitäten schaffen. Das ist zuerst einmal Geografie, dann das Klima, dann Geschichte. Jetzt, wenn Sie die Ukraine anschauen, meistens kennen ja die Ausländer nur die grossen Städte. Aber die Ukraine ist ja das grösste Land in Europa. Es ist noch grösser als Frankreich, hat aber weniger Einwohner. Und wenn Sie in so einem Land sind, wo 2 Stunden lang keine Tankstelle kommt oder 2 Stunden lang ist überhaupt nichts gesehen an der Straße, dann ist es eben schon wichtig, dass man miteinander in Kontakt ist. Die Ukrainer sind leidenschaftliche Telefonierer. Allerdings nicht nur quer durch die Ukraine, sondern bis nach Sibirien. Aber das ist ein wesentlicher Bestandteil von ihrem Kommunikationssystem. Der Ukrainer wird, wenn er in den Zug einsteigt, nicht wie der Schweizer schauen, welches Abteil noch leer ist, dass er ja allein drin hockt, sondern er wird schauen, wo schon fünf hockt, damit er als Sechster dazu sitzen kann. Das hängt eben damit zusammen. Man sucht Gemeinschaft, man sucht das Zusammensein. Es mag sein, dass das ein archaischer Rest ist, aber jedenfalls ist es ein grossartiger Rest und er wird auch grossartig gepflegt, muss man sagen. Selbst der Ernst wird also seine letzten Brotkanten auspacken, wenn ein Gast kommt, weil es gilt das alte Sprichwort: Gast im Haus, Gott im Haus. Ja gut, ich töne vielleicht wie ein alter ukrainischer Propagandist. He?
Ja.
Ja, das Lachen vergeht dem Robert Hotz nicht, auch wenn es rundum nicht so gut aussieht, wie zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung in der Ukraine. Mehr dazu geht das nächstes im Menschen und Horizonte. Sei es am Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizonte. Der Robert Hotz pendelt seit manchen Jahren zwischen Zürich und Lemberg in der Westukraine hin und her. Zur Erinnerung vielleicht, Lemberg liegt nur gerade ein paar hundert Kilometer entfernt von Tschernobyl, dort, wo es 1986 den bis jetzt grössten Unfall in einem Atomkraftwerk gegeben hat. Und an den Folgen davon, vor allem unter der Verstrahlung, leiden noch viele Leute bis heute. Mit seinem Hilfswerk renoviert der Robert Hotz Lemberg Spitäler und Schulen. Der Martin Heule hat ins Lemberg besucht und zusammen sind sie das Spital anschauen, wo der Robert Hotz mit seiner Osthilfe wieder instand gestellt hat. Die beiden sind jetzt in diesem renovierten Bau unterwegs.
Als wir das Spital das erste Mal gesehen haben, war mein Mitarbeiter Patient da. Und somit haben wir sein Leben vom Spital gesehen. Da hat er so pro Etage in den Patientenflügel hat zwei Toiletten gegeben, sage nicht wie.
Und von Dusch oder so hat man gar nicht können reden, oder? Und dann haben wir dann mal angefangen, rundum da ausgraben. Da sind also aus der K&K-Zeit, sind also, das ist reinste Archäologie gewesen, das sind Röhren von 1870 sind da also zum Vorschein gekommen, oder? Und dann haben wir dann da rundum also angefangen, das Zeug zu ersetzen, oder? Und das gilt heute als eines der besten Spitäler in Lemberg.
Was ist das für ein Spital, wo man das hat?
Das ist ein Ohren-Nasen-Hals-Spital. Und die haben natürlich auch relativ viel Schilddrüsenkrebs von Tschernobyl, was auch noch behandelt. Also da gibt es natürlich an jeder Ecke gibt's immer Spuren, wo man wieder auf Tschernobyl stößt. Ich bin auch nicht einer von denen, der immer Tschernobyl als Schuldfaktor in den Vordergrund schiebt. Nicht? Sondern es gibt sicher auch Faktoren von Umfeldverschmutzung und so weiter, wo sie hier sehr erheblich sind. Aber ich muss also sagen, dass diese Katastrophe doch größere Auswirkungen gehabt hat, als man eigentlich wahrhaben will. Weil was man nicht sieht, sind sekundäre Erscheinungen. Ja, das heisst, dass zum Beispiel also in der Ukraine ist das Fleisch sehr teuer. Der Großteil der Ukrainer isst Pilz. Pilz gibt es in rauen Mengen in der Ukraine. Und Pilz sind die grössten Cäsiumsammler. Also ist eigentlich die ganze Ukraine Folgespuren von Tschernobyl. Dann ist der Reaktor, wir haben einen Mantel umgegeben, der mehr Löcher hat als ein Metallkäse. Und wenn es dann stark regnet, was jetzt ja der Fall war, dann kommt es immer wieder zu Verpuffungen. Und bei Verpuffungen wird natürlich sehr viel radioaktives Material wieder in die Luft rausgetragen. Und das tut der Gesundheit der Bevölkerung also eindeutig. Also ist das abträglich.
Und dann sind ja noch Nachkommen von denen, die dort aufgeräumt haben?
Natürlich, das ist natürlich. Die sind dann zum Teil geschädigt. Und das sind natürlich. Die Kinder kommen natürlich in die Schweiz. Denn die, wenn die jetzt behandeln, wäre viel zu teuer. Also da haben wir dann eine einfache Lösung gefunden. Man nimmt die, die umspringen, die sind auch herziger, muss ich sagen.
Wo sind wir jetzt noch?
Das ist ein Operationssaal, den wir eingerichtet haben. Das ist jetzt vielleicht 6 Monate alt. Und wir haben aber noch einen zweiten Operationssaal eingerichtet, parallel für die schweren. Also das ist jetzt der für die schweren Fälle und dann haben wir einen für die leichteren Fälle, wo die Leute also auf dem Operationsstuhl sitzen. Und da liegt es. Und
das ist jetzt gerade der operierende Arzt.
Ja, das ist der Oberarzt. Das ist der Chef hier. Ein sehr alter polnischer Adel. Und sehr, sehr ein kompetenter, guter Mann. Nicht wahr?
Was ist jetzt? Sie kennen sich ja hier allerbesten schon aus. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Operationssaal und einem im Triemli oder wo?
Ja, er ist bescheidener, aber er ist mindestens so effizient, würde ich mal sagen. Also die Spezialisten sind gut, die Schwestern sind gut. Es ist also, das ist modern eingerichtet. Also, auch von der Hygiene her, man hat also alles eingebaut, was irgendwie möglich war. Also ich glaube, wir dürfen nicht schimpfen für das, dass es also jetzt ein neuer Saal ist. Natürlich ist er nicht der Operationssaal vom Triemli. Ich kenne diesen Operationssaal von innen und außen. Und das ist ein kleiner Unterschied, aber man muss auch sagen, wir haben eigentlich nicht mehr Infekt bei dieser Hygiene, weil eben die Leute weniger Antibiotika schlucken als bei uns. Bei uns ist aber praktisch jedem Huhn in und überall ist ein Antibiotika und das hat dann zur Folge, dass im entsprechenden Moment eben die Leute weniger resistent sind. Was Schönes passiert. Ich habe immer mich dagegen gewehrt, mit Schweizer müssen zu arbeiten hier. Und wissen Sie weshalb? Weil die Kugel Schweizer viel zu perfekt sind. ich arbeite lieber mit einem Ukrainer, der sagt, ja, der ukrainische Standard genügt ist. Dann sagt er, ja, das ist viel zu wenig, oder? Es ist nicht zu wenig, es genügt. Und wenn es genügt, dann muss man nicht noch zusätzliche Kopfsprünge machen. Sondern dann muss man können sagen, ja, das genügt. Und dafür machen wir das Doppelte. Lieber das Doppelte als irgendein Spital vergolden mit Händen und ich weiß nicht was alles, was man da also installieren kann. Ich bin der Meinung, das muss nicht sein. Die Leute werden hier auf die Art ebenso gesund, wie wenn es halt noch 50 Apparate mehr hat. Nicht? Aber die Ansprüche der Leute sind auch nicht auf 50 Apparate ausgerichtet. Und dementsprechend ist es relativ einfach. Sie sucht Schleim ab.
Über 50 Spitäler und Schulen in der Westukraine hat er bis jetzt mit seiner Osthilfe renoviert und wieder in Schuss gebracht. Der Robert Hotz, der im Mittelpunkt steht vom DRS1 Menschen und Horizonte.
Бренчали сонаты по клавишам мокнущих дней, и труб водосточных стаккато органных тонов не бедней. Я вот уже многие годы от каждого ноября жду этой дождливой погоды. Все жду я, а зря. Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь. Ну вот, наконец-то, прохладная осень. И тучи повисли косыми сетями. И кончился месяц под номером 8. Хоть я не наивен, как прежде, твержу я дождей, подожди. Живу я в невнятной надежде, а годы идут, как дожди. Последнему будет работа, мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то, всего только первый плач. Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь. Ну вот, наконец-то, прохладная осень. И тучи повисли косыми сетями. И кончился месяц под номером 8. А если бы жизнь кривая легла на ладонь, словно путь, я смог бы, глаза закрывая, в грядущие заглянуть. Нет, лучше, пожалуй, не надо, и так не в ладах я с судьбой. Известны исходы парадов, а чем же закончится бой? Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь. Ну вот, наконец-то, прохладная осень. И тучи повисли косыми сетями. И кончился месяц под номером 8.
Musik aus der Ukraine von Alexander Dolski auf der Seite im Menschen und Horizonte. Der Robert Hotz, Jesuit aus Zürich, hat nach seiner Pensionierung in der Westukraine ein sehr erfolgreiches Hilfswerk aufgezogen. Und auch sonst fühlt er sich bei den Menschen dort sehr wohl. Und natürlich redet er mittlerweile auch Ukrainisch und auch Russisch. Schauen wir aber zurück in die Vergangenheit, um zu erfahren, wo der Robert Hotz aufgewachsen ist.
Ich bin in Albisrieden aufgewachsen und Albisrieden ist ein Vorort von Zürich. Und damals war es noch so beinahe ein Aussenquartier, wo noch Kühe geweidet haben und der Säulichaller noch seine grosse Säulimast hatte.
Als kleiner Katholik in einem reformierten Umfeld?
Ja, kleiner Katholik. Also erstens, das reformierte Umfeld hat mich überhaupt nicht gestört, oder? Wir haben daheim viel diskutiert über Religion. Und außerdem hat es mich, gerade weil wir viel diskutiert haben, auch immer interessiert. Und ich habe den evangelischen Religionsunterricht auch besucht, neben dem katholischen. Ich wollte ja wissen, was die dort sagen. Und ich habe dabei einen ganzen Haufen gelernt.
Wie sind Sie später Jesuit geworden? Und warum Jesuit und nicht Kapuziner oder sonst etwas?
Ja, ich habe irgendwann einmal ein Buch von Pascal in die Hand bekommen, wo er sich also über die Jesuiten also ausgelassen hat. Und das Buch hat zufälligerweise auch die Antworten von den Jesuiten. Und die sind mir irgendwie gescheiter vorgekommen als die Anwürfe von Pascal. Und dann habe ich dann einmal irgendwann einen kennenlernen von denen. Und der äussere Eindruck war nicht so schlecht gewesen. Ich habe dann auch gemerkt, dass mein Pfadipräses, den ich also sehr geschätzt habe, dass das auch ein Jesuit war, nicht? Nur hat natürlich niemand gewusst, dass er einer ist, oder? Ich auch nicht. Und dann bin ich dann so böse gewesen, dass ich es nicht gewusst habe, dass er dann auch nicht gewusst hat, dass ich Jesuit geworden bin.
Die Jesuiten sind ja dort mal verboten gewesen.
Ja, das sind die Nachwehen des Kulturkampfes, oder? Und wenn man also die ganze Geschichte weiss, wie man in das Verbot gekommen ist, dann ist es ja geradezu lächerlich. Auch die Formulierung von dem Artikel in der Bundesverfassung ist natürlich also mehr als fragwürdig gewesen. Jede Tätigkeit in Kirche und Schule ist dem Jesuitenorden und den ihm affiliierten Gesellschaften verboten. Also das Messlesen als etwas Staatsgefährdendes, nicht? Also die gute Tätigkeit in der Schule, das ist etwas anderes, aber das hat man ja dann elegant umgangen, indem wir einfach in Vorarlberg in Falkirch unser Kollegium gehabt haben, unser Internationale, und dort genauso viele Schweizer gehabt haben, wie wenn wir es in der Schweiz gehabt hätten. Also von da aus gesehen hat das nicht sehr viel ausgemacht.
Der Robert Hotz hat zuerst eine akademische Karriere gemacht und ist Theologieprofessor gewesen. Und dann eben Journalist in der Sowjetunion und in anderen Ländern vom damaligen Ostblock. Aber wie hat denn das mit dieser Osthilfe, mit dieser Hilfe in Lemberg angefangen?
Angefangen hat es auf eine seltsame Art und Weise. Der Malteser Orden, also die Malteserritter, die haben ja hier und da auch meine Artikel gelesen. Denn ich habe ja sehr viel über Osteuropa geschrieben, als Journalist, Spezialist für Osteuropa und Sowjetunion. Und wo dann die Unabhängigkeit gekommen ist von der Ukraine, hätten sie, nachdem sie schon vorher in Polen geholfen haben, haben sie wieder in der Ukraine helfen, und sie haben überhaupt keinen Bezug gehabt. Und da sind sie an mich gelangt und haben gesagt, ja, sie kennen sich da aus, können sie uns etwas aufbauen. Und ich habe eigentlich in meinem ganzen Leben nie den Wunsch verspürt, ein Hilfswerk zu führen. Nicht?
Aber da sind Sie ja auch schon pensioniert gewesen, wo Sie da
haben. Nein, das ist das. Wir können nicht das Wort pensioniert, bei uns nicht. Ich bin im Jesuitenorden und da gibt es keine Pension. Da gibt es nur am Schluss den Zwangsvollzug. Aber es ist so, Ich bin schon ein gewisses Alter hatte ich Fängs gehabt. Eine gewisse Erfahrung hatte ich auch gehabt. Da habe ich gemerkt, ich muss die Übersicht behalten, denn der, der sich auskennt, das bin dann leider ich, oder? Und dementsprechend habe ich gesagt, ja, ihr könnt jederzeit kommen und könnt sagen, wir wollen das und das Objekt machen, aber das geschieht unter unserer Leitung. Und nach einem Jahr sind wir schon praktisch ein autonomes Hilfswerk gewesen. Und das hat sich dann sehr rasch ausgeweitet. Erfolg hilft immer ein bisschen. Nicht? Und auf die Art und Weise bin ich dann eigentlich zu einer Arbeit gekommen, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und habe dafür etwas müssen an, ein bisschen an den Nagel hängen, was mir selber sehr am Herzen gelegen ist. Da bin ich Journalismus. Da liegt mir heute noch am Herzen. Nicht? Wir haben eigentlich nie Geld verteilt. Wir haben munter unser eigenes Lastwagen gekauft. Wir kaufen das Material, das wir brauchen beim Bauen, kaufen wir selber ein. Dann fahren wir mit dem Lastwagen dort hin, wo das Material gebraucht wird. Und dann haben wir den Überblick. Ich höre immer, es werde gestohlen. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass wir bestohlen worden sind. Abgesehen davon habe ich am Anfang, ist die ukrainische Armee, also sie schlecht gestellt nach der Unabhängigkeit. Und dann habe ich mit der Genietruppe zusammengearbeitet. Und die Genietruppe hat dann auch gleichzeitig ein bisschen mein Zeug bewacht, oder? Und auf die Art und Weise ist ja nichts vorgekommen. Wir haben natürlich müssen das Bankkonto haben. Aber wir haben alles investiert. Von ausgesehen leben wir von der Hand ins Maul. Aber dafür hat unsere Gönner auch Garantie, dass das, was zahlt, wird auch gebraucht. Oder?
Eben. Es braucht ja trotzdem auch Geld und da braucht es auch jemanden, der die Leute motivieren kann, das Portemonnaie aufzumachen.
Ja. Ja gut, ich meine, ich habe natürlich auch halt eine Hochschule geschafft, manches Jahr. Und gewisse haben in der Schweiz da und dort ein bisschen Beziehungen gehabt, nicht? Und das hat mir auch geholfen. Aber wir haben nie also Glanzpapier, Prospekt rausgegeben. Und wir haben vor allem etwas nicht gemacht, was ich hasse wie die Pest, oder? Wir haben nicht schwerst kranke Kinder, und man könnte da so furchtbare Kinder zeigen, oder? Ich habe aus denen nicht noch einen Propagandawickel gemacht. Ich weiss schon, dass wenn das Kind mit Hungerbauch oder mit verstümmelten Händen und Füßen so gezeigt werden kann, dass das mehr Geld gibt, oder? Aber nicht bei mir. Man muss auch von den Kindern Respekt haben, oder? Aber auf das Gesamte gesehen haben wir jetzt doch etwa 50 soziale Institutionen in diesen 15 Jahren unterstützt. Aber ich habe immer gesagt, wenn man will, dass ein Baum wächst, dann musst du mit dem Schlauch spritzen. Dann musst du nicht mit der Pipette gehen, Tröpfchen antröpfeln, nicht wahr? Das hat auch viel die besseren Resultate gebracht. Da hat man etwas gesehen, es ist etwas gewachsen. Dann haben wir es auch einfach gehabt, muss ich Ihnen sagen. Wir hätten nie müssen einen Spezialist zahlen.
Sagt der Robert Hotz, Jesuit und Wohltäter, hätte ich fast gesagt, in der Westukraine, da im Menschen und Horizonte.
You know I will pull you through, and maybe. show me a story, a magic place for us to be, so far away where only we belong. Did they steal your dreams from you? You know I will pull you through, and maybe love will help us to begin. Maybe love will help us to begin to free the child within.
Sie hören DRS 1. Am Robert Hotz, seine Seele, so sagt er, sei eine slawische Seele. Die Stimmungslage der Menschen in Osteuropa, die Stimmungslage der orthodoxen Religion kommen ihm sehr nahe. Und er fühlt sich zu Lemberg im Westen der Ukraine dementsprechend zu Hause. Darüber redet er mit Martin Heule im letzten Teil von dem «Menschen und Horizonte».
Ich gilt hier nicht als Ausländer. Ich bin einer von ihnen. Worden. Und dementsprechend kann ich mit den Leuten arbeiten. Ich sehe auch sehr rasch, wo Not am Mann ist. Ich war gestern in einer Musikschule. Dort hat mir jemand gesagt, dass die hygienischen Verhältnisse in dieser Musikschule sind desaströs seien. Und dann habe ich gesagt, ja gut, schauen wir mal. Und dann habe ich jemanden gefunden und gesagt, ja, also die Toiletten, die würden wir also renovieren, würden also neue Toiletten reinbauen. Bin ich dann gegangen. Das ist ein kleines Haus, die haben 600 Schüler. Und was da an musikalischen Talenten in der Ukraine rumläuft, ist unglaublich. Es ist unglaublich. Da ist ein 9-jähriger Hosli ist dort geguckt und hat da also Etüde gespielt, Schostakowitsch, oder? Natürlich auswendig, versteht sie, oder? Und wir sind unangemeldet gekommen. Es war nicht so gewesen, dass sie erst noch können, also ein paar Genie aufbieten, oder? Dann war es ein Mädchen gewesen. Sie hat wunderbar gespielt, alles auswendig. Dann nachher kommt so, was wird das sein, so 11, 12. Der spielt die Fuge von Bach. Auswendig. Und außerdem hat das Meiterli, was jünger ist, also 10, 11, die hat schon Kompositionsunterricht. Und dann habe ich das Haus angeschaut und das ist ja wirklich, also es ist natürlich, das fehlt ein Instrument. Die Toiletten sind schlichtweg unbeschreiblich. Aber dann habe ich gesehen, das regnet ja in das Haus rein, das Dach ist leck, oder? Und jetzt habe ich mich entschlossen, ja gut, jetzt, wenn wir dort etwas machen, dann machen wir es richtig. Also machen wir zuerst das Dach. Um den Entschluss zu fassen, habe ich genau 5 Minuten gebraucht. Da musste ich ein Spezialistenteam aufbieten. Außerdem weiss ich ungefähr, was das Dach kostet, oder? Von da aus gesehen ist es also. Wir sind vielleicht ein untypisches Hilfswerk. Und wir arbeiten vielleicht auch ganz untypisch.
Sie sagen immer, wir sind ein Hilfswerk. Ich habe den Eindruck, Sie sind ein Hilfswerk.
Nein, nein, nein. Nein, das ist einfach, das ist schlicht und einfach. Ich bin so etwas wie der Koordinator, oder? Verstehen Sie, es gibt hier so also Feuerzeuge, wo die Flamme kommt, weil da irgendein chemischer Stoff dort ist, oder Platin zum Beispiel, wo dafür sorgt, dass das Flammchen kommt.
Ein Feuerstein.
So ein Feuerstein, nicht wahr? Wo dann hilft, dass die Sache läuft. Aber es läuft nur, weil ich all die Leute um mich herum habe. Wenn ich die nicht hätte, dann
Da könnt ihr hinpacken. Sie kommen auch Hallo über von mir, die Leute. Ich bedanke mich dadurch. Früher war das noch ein grösserer Dank, dass ich sie einmal ins Restaurant einlade zum guten Essen. Von aussen gesehen, höre ich dann noch ein Schmunzeln, oder? Der Hotz, der isst gern. Ja, übrigens, ich esse gern, ja, das stimmt absolut, oder? Aber es ist nicht so, dass ich also mit Bankett um mich werfe, sondern irgendwo muss ich mich ja auch mal bedanken. Und das sind Leute, auch wenn sie sehr wenig verdienen, wo ich nicht kann mit einem Backschisten herkommen. Verstehen Sie? Das wäre eine absolute Beleidigung. Auf die Art und Weise habe ich eigentlich eine schöne Familie gegründet.
Sie haben auf Ihrem Revers auf der rechten Seite ein goldiges Kreuz und auf der anderen Seite das Stadtwappen von Lemberg. Das sind Ihre beiden Pole und jawohl. Dazwischen ist der Robert Hotz.
Jawohl, das ist die eine Seite. Ich bin ja Mitglied von der ukrainisch-katholischen Kirche.
Das ist eine unierte...
Unierte Kirche, die am Papst untersteht, aber alles in Ritus und Recht und allem hat sein östliche Kirchenrecht und der östliche Ritus, oder? Und so bin ich auch hier, ich bin einer von Ihnen, oder? Ich gehöre zu ukrainischen Kirchen, ich gehöre zu dem Land und zu dem Volk.
Wir sind in einem Raum, wo es ein paar Fotos hat, ein Aquarium, das noch nicht im Betrieb ist, ja. Zwei Türen und so eine Art Küche und dann gehen wir Ärzte hier vorbei. Ist ein schöner Raum. Wo sitzen wir da?
Ja, wir sitzen im soeben frisch renovierten Ärztezimmer von der orthopädischen Abteilung vom Tschernobyl Kinderspital. Das war bis vor 4 Monaten eine Räuberhöhle gewesen. Und da haben wir einfach mal spontan hier mal ein paar Handgriffe da. Und es gibt sofort eine ganz andere Stimmung. Oder?
Selbstverständlich wünsche ich Ihnen, dass Sie 120 Jahre alt werden.
Ja, lieber nicht.
Aber Sie werden ja irgendwann auch einmal sterben. Und es ist die Frage auch von dem schönen Wort von der Nachhaltigkeit. Wie geht das weiter?
Ja, Nachhaltigkeit heisst ja nicht, dass ein Hilfswerk ad eternum muss funktionieren. Mein Hilfswerk läuft nach dem System. Wenn es dann einmal fertig ist, ist es fertig. Aber wir haben in dem Moment, wo es am meisten nötig war, haben wir geholfen. Denn es ist absehbar, dass es auf die Länge immer weniger Hilfe braucht. Und man muss auch als Hilfswerk können sterben. Es ist also dementsprechend gar nicht so wichtig über die Nachfolge. Nachfolge und Nachhaltigkeit sind nicht identisch. Nachhaltigkeit zeigt sich in den Ärzten, die wir hier ausgebildet haben. Die sind nachher fähig, wieder Ärzte auszubilden und sind fähig, also gegengeschädigte Kinder zu behandeln. Das ist nachhaltig. Aber dazu muss ich nicht 120 werden. Gott verhüte es. Also ich habe da gar keine Aspirationen in diese Richtung, oder? Und ich muss Ihnen einfach also Folgendes sagen. Ich hatte einen Notarienclub gehabt, wo man nicht helfen wollte, weil ich ein Klumpenrisiko bin. Aber ich bin lieber ein Klumpenrisiko, wo es dann funktioniert, als kein Klumpenrisiko, wo es nicht funktioniert. Verstehen Sie? Also das nehme ich auf mich. Ich bin ein Klumpenrisiko. Und irgendwann versinkt das Klumpenrisiko im Grab, wahrscheinlich nicht in Lukaczewski-Friedhof, aber es versinkt irgendwo im Grab. Und dann steht wahrscheinlich auf dem Grabstein, der Mohr hat seine Pflicht getan, der Mohr kann gehen. Basta. Ich habe hier nicht die Intention, ein Ewigkeitswerk aufgebaut zu haben. Ich wollte im Moment helfen und genau deshalb wollte ich auch nicht zuerst also den Ständerat müssen einberufen und 4 Jahre warten, bis dann an einem Ort geholfen wird. Bis dann hat es vielleicht so reingeregnet, oder, dass das ganze Sack verfaulen ist. Ich kann es lieber jetzt helfen. 5 Minuten, zack, machen.
Zack, machen. So etwas wie das Lebensmotto von Robert Hotz, der in Zürich aufgewachsen ist, dann Professor und Osteuropa-Journalist geworden ist und jetzt mit seinem Hilfswerk Osthilfe in der Westukraine arbeitet und zum Teil auch dort lebt. Das war ein Menschen und Horizonte von Martin Heule.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.